SRF 3.
Engere Zusammenarbeit. Die Schweiz und China unterzeichnen ein zentrales Währungsabkommen. Identifikation vor Ort. Ein niederländisches Team untersucht in der Ukraine die Opfer des Flugzeugunglücks. Weitere Kampfhandlungen. Palästinenser töten israelische Soldaten. Das Wetter. Heute stellenweise Regen, morgen trüb und zeitweise nass. Info 3 am Mikrofon ist Andi Lischer. Der Renminbi, die chinesische Währung, sie wird streng kontrolliert. China öffnet den Zugang zum Renminbi nur sehr selten. Doch nun hat die Schweizerische Nationalbank einen dieser begehrten Zugänge bekommen. Die Zentralbanken der beiden Länder haben ein entsprechendes Swap-Abkommen unterzeichnet. Was das bedeutet, darüber konnte Evelyn Kobler mit Thomas Jordan sprechen. Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank weilt derzeit in Peking.
Heute Mittag chinesische Zeit war es soweit. Thomas Jordan konnte mit seinen chinesischen Zentralbankkollegen in Peking ein sogenanntes Swap-Abkommen unterzeichnen.
Es ist für beide Länder ein großer Schritt. Was ich hier in meinen Gesprächen in China immer wieder erfahre, ist das große Interesse, das China gegenüber der Schweiz zeigt. Sie sehen uns nicht als kleines Land, sondern sie sehen uns als Land, das auf Augenhöhe mit den Chinesen spricht.
Laut dem Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank bringt das unterzeichnete Swap-Abkommen handfeste Vorteile. Nicht nur für den Finanzplatz Schweiz, bei dem es im Renminbi-Geschäft um viel Prestige geht, sondern auch für Exporteure und Importeure beispielsweise.
Ein Importeur, der Güter in die Schweiz importiert, der muss seine Rechnungen in Renminbi bezahlen und er muss das dann nicht mehr im Ausland über eine fremde Bank tun, sondern es kann das dann über seine Hausbank in der Schweiz tun.
Vom Abkommen profitiert aber auch die Schweizerische Nationalbank selber. Sie kann künftig bis zu 2 Milliarden Franken ihrer Fremdwährungen in Renminbi-Papieren anlegen. Und das werde sie auch probieren, betont Jordan.
Wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass wir in einem sehr kleinen Teil, ein kleiner Teil unserer Währungsreserven, eben das in unserem Interesse und im Interesse der Schweiz ist, dass wir diese Währungsreserven jetzt dort in China anlegen.
Doch zurück zum Gerangel unter den europäischen Finanzplätzen. Alle wollen zu einem möglichst wichtigen Renminbi-Markt werden, zu einer regelrechten Drehscheibe. In den letzten Wochen konnte man den Eindruck bekommen, dass London oder Frankfurt hier bessere Karten hätten, dass die Schweiz den Zug allenfalls bereits verpasst hätte. Doch Thomas Jordan verneint.
Nein, ich glaube nicht, dass die Schweiz den Zug verpasst hat.
Er plädiert überraschend deutlich dafür, dass die Schweiz ihr Ziel, eine Renminbi-Drehscheibe zu werden, konsequent weiterverfolgt.
Der Beitrag von Evelyn Kobler. Die Trauer und der Frust in den Niederlanden ist groß nach dem Flugzeugabsturz in der Ukraine. Mehr dazu gleich nach den Nachrichten mit Kevin Kahannes und auch da ist das Flugzeugunglück Thema.
Ein Team von niederländischen Rechtsmedizinern ist zu den sterblichen Überresten der Opfer gelangt, zum ersten Mal seit dem Absturz. Die Separatisten hätten alle 5 Eisenbahnwagen geöffnet. Laut Meldungen der Nachrichtenagentur AFP waren die Wagen allerdings nicht gekühlt. Den Medizinern sei starker Verwesungsgeruch entgegengeschlagen. Die ukrainischen Behörden hatten zuvor gemeldet, dass mittlerweile 250 Leichen geborgen worden seien. Aus der ostukrainischen Millionenstadt Donetsk werden heftige Kämpfe gemeldet rund um den Bahnhof der Stadt. Es seien Explosionen zu hören und es fielen Schüsse, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Die Stadt Donetsk ist von prorussischen Separatisten besetzt. Ein Anführer der Separatisten bestätigte die Kämpfe. Ein Sprecher der ukrainischen Armee sagte, man kämpfe weiter gegen die, Zitat, «Terroristen». Ob und wie weit die Armee nach Donetsk vorgedrungen ist, wollte er allerdings nicht kommentieren. Ende Juni hat der Bundesrat entschieden, beim Ärztetarif TARMED Änderungen vorzunehmen, zulasten der Spezialärzte und zugunsten der Hausärzte. Nun hat der Spitalverband H+ Beschwerde gegen diese Änderungen eingereicht, beim Bundesgericht und beim Bundesverwaltungsgericht. Der Verband verlangt, dass die Änderungen beim Ärztetarif aufgeschoben werden und nicht bereits ab kommendem Oktober gelten. H+ argumentiert, die Eingriffe des Bundesrats in TARMED seien teilweise willkürlich. In Teilen der Schweiz hat der starke Regen Einsätze der Feuerwehr erfordert. In den Kantonen Bern, Solothurn, Aargau, Basel-Land und Basel-Stadt wurden Keller und Garagen überflutet, einzelne Bäche traten über die Ufer. In der Nacht und morgen wird es wiederum intensiv regnen, im Berner Oberland, in der Zentral- und Ostschweiz sowie in Nordbünden. Laut SRF Meteo besteht die Gefahr von Erdrutschen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.518 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2148 Franken gehandelt und der Dollar zu 89,82 Rappen. Die Wettervorhersage. Am Nachmittag ist es wechselnd bewölkt und gebietsweise fällt Regen. Morgen ist es im Norden trüb. Zeitweise regnet es, in den Voralpen teilweise auch intensiv, bei rund 22 Grad. Im Süden gibt es längere trockene Abschnitte bei 27 Grad.
Info 3 Mittag.
Es ist der offizielle Tag der Trauer. In den Niederlanden wird der Opfer gedacht des Flugzeugunglücks in der Ostukraine. Die Betroffenheit ist riesig. Familien in allen Landesteilen haben Angehörige und Freunde verloren. In die Trauer mischt sich zunehmend aber auch Wut. Wut darüber, dass die Bergungsarbeiten am Unglücksort nur schleppend vorankommen. Die Leute wollen, dass die Toten so schnell wie möglich in die Niederlanden zurückgeführt werden. Elsbeth Gucker in Amsterdam. Wie ist diese Wut, diese Frustration zu spüren?
Der Ruf nach konkreten Aktionen, der wird doch von Stunde zu Stunde lauter. Immer mehr Menschen beschweren sich auf den sozialen Medien, in Leserbriefen oder vor laufenden Fernsehkameras über diese zermürbende Warterei. Es ist einfach so, dass bei vielen Menschen jetzt der Geduldsfaden reißt nach diesen 3 Tagen der Ungewissheit. Vereinzelt wird sogar gefordert, die Niederlande müssten jetzt ihre F-16-Kampfjets einsetzen, um die Toten in der Ostukraine in die Niederlande zu holen.
Was konkret erwarten die Leute denn von der Regierung?
Ja, sie verlangen konkrete Taten. Sie wollen hören und sehen, dass das niederländische Spezialistenteam, das die Leichen beim Unglücksort identifizieren muss, dass dieses Team endlich seine Arbeit machen kann, wie das ja jetzt endlich seit heute Morgen der Fall ist. Sie müssen sich vorstellen, hier wird der Bevölkerung seit Tagen erklärt, dass die Toten zuerst beim Unglücksort identifiziert werden müssten, bevor sie dann in die Heimat, in die Niederlande transportiert werden dürfen. Und darauf warten die Angehörigen, darauf warten viele Menschen hier. Das steht für sie wirklich im Vordergrund. Die Aufklärung des Unglücks, Schuldfrage und Bestrafung, diese Aspekte sind für viele doch im Moment zweitrangig.
Große Erwartungen, also die niederländische Regierung dürfte damit unter Druck geraten, noch mehr unter Druck geraten. Ministerpräsident Mark Rutte ist am Vormittag vor die zuständige Parlamentskommission getreten. Was hat er denn gesagt? Was gedenkt die Regierung zu tun?
Ja, es ist natürlich so, dass Rutte die Regierung im Alleingang nichts tun kann. Rutte braucht die Hilfe anderer Länder. Er steht deshalb auch in ständigem Kontakt mit seinen Kolleginnen und Kollegen in der EU. Zudem hat der Außenminister Frans Timmermans nach New York zum UNO-Sicherheitsrat geschickt, in der Hoffnung, dass dieses Gremium den Niederlanden helfen kann. Aber die Chance auf eine entsprechende Resolution ist minimal. Russland als ständiges Mitglied dieses Sicherheitsrates würde wohl sein Veto einlegen. Und wenn Rutte, wie er heute Morgen vor der Auslandskommission im Parlament gedroht hat, er werde alle politischen und wirtschaftlichen Optionen ausschöpfen, dann sind das doch in erster Linie beruhigende Sätze. Aber konkrete Taten dürften sie vorerst kaum zur Folge haben.
Informationen und Einschätzungen von Elsbeth Gucker in Amsterdam. Besten Dank.
Info 3 Mittag.
Der automatische Informationsaustausch wird heute als passende Maßnahme angesehen, um Steuersündern auf die Schliche zu kommen. Die Banken sollen künftig Informationen ihrer Kundinnen und Kunden an die Behörden weitergeben und von dort landen die Daten dann auch bei den ausländischen Behörden. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat nun präsentiert, wie die definitiven Richtlinien zu diesem Informationsaustausch aussehen sollen. Thomas Oberer von der Wirtschaftsredaktion. In den Grundzügen liegt das Papier schon länger vor. Hat es noch Überraschungen gegeben?
Nein, es ging in den letzten Monaten ja eigentlich eben nur noch um die Details des Informationsaustausches. Heute sieht man jetzt, wie diese Spielregeln ganz genau aussehen. Klar ist, es müssen eben nicht nur Banken, sondern auch Versicherungen Daten austauschen. Der Datenschutz wird ganz genau geregelt und es wird auch festgelegt, dass alle Arten von Einkommen erfasst werden. In Zukunft sollen einmal pro Jahr die umfassenden Daten von jedem Konto erfasst und an den Heimatstaat des Kontobesitzers übermittelt werden. Das Ziel eben, niemand soll sich mehr seiner Steuerpflicht entziehen können.
Nun ist die Politik in den einzelnen Ländern am Zug. Wann wird der automatische Informationsaustausch Standard sein?
Also die OECD hat gehofft, bereits Anfang des nächsten Jahres, aber das ist eine Illusion. Es dürfte wohl noch so etwa 2 bis 3 Jahre dauern. Aber das ist für die OECD auch nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass sich bis heute bereits 65 Länder öffentlich verpflichtet haben, sich an die neuen Regeln zu halten. Darunter ja eben auch die Schweiz und alle anderen wichtigen Finanzplätze weltweit. Und damit ist eben garantiert, dass, was der Bundesrat auch immer wieder verlangt hat, es sollen gleich lange Spieße gelten für alle Konkurrenten.
Sie haben die Schweiz angesprochen. Sie will den automatischen Informationsaustausch ebenfalls übernehmen. Was gibt es in Bern noch zu tun?
Also offiziell muss der Bundesrat dem Informationsaustausch ja eigentlich noch grünes Licht geben. Dass er das aber tut, das ist eigentlich unumstritten. In Bern wartet man einfach noch darauf, dass im Herbst auch die G20-Staaten definitiv zustimmen. Ja, und dann geht es um die innenpolitische Umsetzung. Es braucht in der Schweiz eine neue gesetzliche Grundlage und darüber wird dann das Parlament debattieren und, falls es ein Referendum gibt, eventuell auch noch das Volk.
Okay, die Schweiz liefert also künftig Bankdaten, erhält im Gegenzug aber auch Informationen. Was genau will sie damit machen?
Ja, das ist die große Frage. Da ist der Bundesrat noch ein wenig ratlos. Es geht ja um Bankdaten von Schweizern, die ihr Geld im Ausland haben. Und da eigentlich für alle Schweizer das Bankgeheimnis gilt, weiß der Bundesrat noch nicht so genau, wie man damit umgehen soll. Die OECD sagt jetzt, da könne die Schweiz selber entscheiden. Sie sei nicht verpflichtet, die Daten unbedingt zu verwenden. Es ist aber jetzt schon klar, im Parlament wird diese Frage noch zu heißen Diskussionen führen. Linke Politiker sagen, Steuerhinterzieher, auch Schweizer, darf man nicht schützen. Ja, und die Bürgerlichen, die plädieren einmal mehr für den Schutz der Privatsphäre.
Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer, besten Dank. Und das war Info 3, News und Hintergründe auf SRF 3, SRF 4 News und Virus online unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Andi Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.